Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte euch bitten, dass wir die Predigt unter Gottes Leitschaft stellen und bleibt bitte sitzen dazu. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir dein Wort austragen dürfen und dass du derjenige bist, der spricht, dass wir dein Werkzeug in deiner Hand sind. Ich danke dir, dass du jetzt da bist, Herr. So räum doch bitte alles aus, was stören kann, Herr. Mach die Herzen und die Ohren auf, Herr, für dein Wort. Amen. Wir befinden uns mit der Predigtreihe im Lukas-Evangelium und ich möchte noch ganz kurz die Predigt von letzten Sonntag in Erinnerung rufen. Da ging es um vier Böden, auf die das Wort Gottes ausgestreut wurde und nur ein Boden brachte Frucht. Und die Frage lautete, trägt das Gehörte bei dir Frucht? Und in der heutigen Predigt geht es auch um mehrere Fragen. Aber ich habe die Predigt überschrieben mit zwei großen Punkten. Der eine ist, bring, was du bringen sollst, und der andere, du bist seine Familie. Im Vers 15, im Kapitel 8, wir sind immer noch im Lukas-Evangelium, sagte Jesus, dass nur in einem feinen und in einem guten Herzen das Gehörte aufgehen kann und Frucht bringen kann. Was ist denn die Frucht? Die Frucht, die was Jesus meint, die finden wir unter anderem im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ergänzend noch der Epheser 5, Vers 9. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Aber das sind alles Einzelfrüchte und aus jeder Frucht heraus wird dein Wesen und dein Charakter verändert. Deine Herzensänderung, die soll nicht geheim bleiben, nein, im Gegenteil, sie soll von der Welt gesehen werden. Und jetzt steigen wir in den heutigen Predigttext ein, im Lukas-Evangelium Kapitel 8, die Verse 16 bis 21. Nutzt die Zeit, wer noch eine Möglichkeit haben möchte zu lesen, holt euch noch eine Bibel von hinten, wir haben genug da und ihr könnt gerne mitlesen. Nochmal, Lukas Kapitel 8, die Verse 16 bis 21. Niemand aber, der ein Licht anzündet, bedeckt es mit einem Gefäß oder stellt es unter ein Bett, sondern er setzt es auf einen Leuchter, damit die, welche hereinkommen, das Licht sehen. Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar werden wird. Und nichts ist geheim, das nicht bekannt werden und an den Tag kommen wird. So habt nun Acht, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen, was er zu haben meint. Es kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm. Und sie konnten wegen der Volksmenge nicht zu ihm gelangen. Und man berichtete es ihnen und sagte, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und es tun. Ich nehme noch die Verse 22 bis 25 dazu. Das ist dann der Teil, wo der Gunnar später auch noch predigen wird, damit es einfach zusammen ist. Und es geschah an einem Tag, dass er und seine Jünger in ein Schiff stiegen und er sprach zu ihnen, lasst uns ans andere Ufer des Sees fahren. Und sie fuhren ab. Auf der Fahrt aber schlief er ein. Da fiel ein Sturmwind auf den See und das Schiff füllte sich und sie waren in Gefahr. Da traten sie hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Er aber stand auf und befahl dem Wind und den Wasserwogen und sie legten sich. Und es wurde still. Da sprach er zu ihnen, wo ist euer Glaube? Sie aber fürchteten und verwunderten sich und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und den Wasser befiehlt und sie ihm gehorsam sind? Wenn du dich zurückerinnerst, besonders jetzt auch nach dem Lied, was wir gerade gesungen haben, hat dich der Jesus bestimmt auch schon öfters gerufen. Er hat auch schon an deine Herzenstüre angeklopft in ganz verschiedenen Situationen. Und ihr würdet nicht hier sitzen, wenn ihr ihn nicht aufgemacht habt und ihn in euer Leben hineingelassen habt. Er hat euch zu seinem Kind gemacht, aus Gnade hat er euch eure Sünden vergeben. Und die Dunkelheit, in der ihr umeinand geirrt seid, die hat er mit seinem Licht ausgefüllt. Und nun sagt er, du bist an der Reihe. Du bist jetzt an der Reihe zu leuchten. Wir lesen es mit den Worten, sondern er setzt es auf einen Leuchter. Hier möchte er dir unmissverständlich sagen, dass nun du das Licht, sein Licht, was er in dir angezündet hat, auch leuchten lassen sollst. Er hat dich zu einem Licht gemacht und er hat dir gleichzeitig auch eine Aufgabe gegeben. Andere Menschen sollen sehen, dass die Frucht in dir deinen Charakter verändert hat. Also strahle. Und jetzt schaut euch mal um in den Reihen, euer Nachbar vor, die neben dir, hinter dir. Strahlt er? Kannst du Jesus seine Wärme in ihm sehen? Ich gehe einen Schritt weiter. Sieht denn dein Nachbar in dir Jesus Licht strahlen? Und jetzt dürft ihr euch mal gegenseitig anschauen und euch mal Gottes Segen wünschen und euch mal gegenseitig anstrahlen. Ich wünsche von euch auf alle Fälle Gottes Segen von daher um. Und was sollen wir jetzt aber mit diesem Licht tun? Er sagt, wir sollen es nicht verstecken. Doch bevor wir genauer darauf eingehen wollen, wie das Strahlen aus Jesus Sicht aussehen soll, möchte ich euch noch eine klitzekleine Warnung mitgeben. Das ist nicht meine Warnung, das ist die Warnung vom Herrn Jesus selber. Er hat es niederschreiben lassen. Er sagt nämlich hier im Vers 16, niemand aber, der ein Licht anzündet, bedeckt es mit einem Gefäß oder stellt es unter ein Bett. Hier kommt das Wort aber vor. Das Wort aber ist ein Wort, was der Jesus immer wieder mal benutzt, um etwas zu verdeutlichen, etwas zu betonen und in diesem Fall sogar etwas umzukehren und zu verneinen. Man könnte auch leichter sagen, versteck dich nicht oder lass deine Frucht oder deinen veränderten Charakter nicht unbemerkt. Lass dir dein Licht strahlen. Das ist eigentlich logisch, wenn ich eine Kerze unter ein Bett stelle, wird das Licht bedeckt. Wenn es schlecht ausgeht, wird es unter dir warm. Aber ein bisschen Licht ist da. Wenn du deine Kerze unter ein Gefäß legst oder stellst, dann ist ziemlich schnell dunkel und vor allem dein Licht wird ausgehen, weil die Kerze Sauerstoff zum Leuchten braucht. Wer sich von euch mal ein Auto gekauft hat, hat es für einen gewissen Zweck benutzt. Oder gekauft. Niemand aber kauft ein Auto und lässt es in der Garage stehen. Du willst es doch fahren, oder? Niemand aber, der ein Buch kauft, lässt es im Regal verstauben. Es ist zum Lesen da. Versteht ihr? Das Licht von Herrn Jesus hat einen Nutzen. Es soll strahlen. Und zwar denen, die hereinkommen. Hört sich jetzt erstmal schwierig an, aber hereinkommen, das sind die, die draußen stehen. Das sind die, was den Herrn Jesus noch nicht im Licht tragen. Noch nicht im Herzen tragen, Entschuldigung. Und wird jetzt der Jesus durch dein Licht, was du trägst, wird er verehrt? Wie strahlst du denn? Bist du der Typ, der mit einem Fisch auf dem Auto umeinander fährt, durch die Ortschaft bretterst und der Hintermann kann sehen, wie schnell du fährst? Hast du vielleicht auch auf deinem WhatsApp-Profil, das sind diese sozialen Medien, auch einen ganzen netten Spruch hinterlegt, der irgendwas aussagen kann? Versteht mich bitte richtig, ein Fisch auf dem Auto ist nicht schlecht. Ein WhatsApp-Spruch hinten auf dem WhatsApp-Profil ist auch nicht verkehrt. Aber stellt euch mal die Frage und beantwortet sie selber. Kann denn dadurch das Licht von Jesus wirklich zu ihm rüberdringen? Oder bist du vielleicht der Christ, der ja angenehm und liebevoll bei den anderen Menschen ja, durch dein verändertes Wesen auffallen kann, so wie es im Philipper 4, Vers 5 heißt. Da heißt es nämlich, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. So wird der Jesus geehrt. Und so hat er auch Freude daran. So macht er ihn groß. Und jetzt im Text zeigt uns der Jesus zwei Möglichkeiten auf, wie das wir denn leuchten können. Die erste ist passiv, wie der Leuchter. Ein Leuchter, wenn ich jetzt hinstelle, tut er nichts. Und der Jesus sagt im Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Der Leuchter, der hat einen Zweck. Er soll das Licht hochheben, er soll das Licht tragen, dass die anderen es sehen können. Selber macht der Leuchter nicht viel. Er steht da und trägt den Herrn Jesus oder das Licht. Die zweite Möglichkeit ist, sei aktiv. Sei das Licht selbst, indem du Gottes Wort durch deinen veränderten Lebensstil verkündigst. Und jetzt sagt der Jesus in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Erst war er das Licht der Welt und jetzt seid ihr das Licht der Welt. Und wenn ihr leuchtet und euer Licht leuchten lasst, dann ist es eine Frucht, die ein, oder dann entsteht eine Frucht, die der Herr Jesus in euch bewirken will, groß werden will und die auch er ernten möchte. Du wirst bei den anderen Menschen, die hier reinkommen, nicht das Licht anzünden. Tut mir leid, dass ich euch enttäuschen muss. Aber ihr werdet es ja auf alle Fälle auf den Jesus hin aufmerksam machen. Es ist nur der Herr alleine, der bei den Hereinkommenden das Licht anzünden wird. Doch ich möchte dir Mut machen, wenn du nicht aktiv sein kannst, aus welchen Gründen auch immer, dann sei bitte passiv. Halte den Herrn Jesus in deinem Leben hoch und so können die anderen ihn auch sehen. Aber wozu sollen wir jetzt strahlen? Wie ich eingangs erwähnte, war jeder von uns schon mal in einer Dunkelheit und jeder hatte etwas, was in der Dunkelheit war und was ans Licht gekommen ist, was der Jesus selber bewirkt hat. Und der Jesus warnt uns noch einmal. Wir sollen aufpassen, dass das Gehörte, was aufgegangen ist, dass es nicht weggenommen wird. Er sagt, jetzt muss ich schon mal den Text lesen. So habt nun Acht, im Vers 18, so habt nun Acht, wie ihr hört, denn wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. Das ist schwierig. Ich habe es versucht, in einem Beispiel mal greifbar zu machen. Bei deiner Bekehrung löst du eine Fahrkarte in den Himmel aus. Und mit dieser Fahrkarte hast du das vermeintlich rettende Ticket in den Himmel. Und wenn du in diesen Zug einsteigst und du dich nicht richtig darauf vorbereitet hast, auf die Strecke, und du nicht weißt, wo das Ziel ist, dann kann es vielleicht einmal sein, dass der Schaffner vor dir steht und dich um deine Fahrkarte bittet und du nimmst sie ganz stolz raus und zeigst sie her. Und der Schaffner wird sagen, tut mir leid, sie sitzen im falschen Zug. Bereite dich auf deine Reise vor und lass dein Licht leuchten und sei dem Nächsten zum Segen. Bring Früchte oder lass Früchte hervorkommen, die der Jesus von dir ernten kann. Studiere die Schrift und lebe das Evangelium. Strahle nicht nur jetzt am Sonntag im Gottesdienst, sondern bitte strahle auch dort, wo der Jesus dich gebrauchen möchte, am Arbeitsplatz, in der Schule, wo immer du auch bist. Wenn du dich mit Gottes Wort beschäftigst und dich vom Herrn Jesus verändern lassen willst, dann kannst du auf alle Fälle gewiss sein, dass diese Frucht dir nie weggenommen wird. Auf alle Fälle wünsche ich dir und mir, dass wir so eine bittere Erfahrung nie machen müssen, dass wir immer mal feststellen, hoppala, wir sind falsch unterwegs. Sei dir auch bewusst, dass du in einer Verantwortung stehst. Im Hesekiel 3, Vers 18 möchte ich als Parallelstelle mit dazu nehmen. Hesekiel 3, Vers 18. Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du musst gewisslich sterben, und du warnst ihn nicht und sagst es ihm, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen und ihm am Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um seine Missetat willen sterben. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Du bist dafür verantwortlich, das Licht zu tragen. Manfred Siebold hat einmal ein treffendes Lied geschrieben. Ich singe es euch nicht vor, das würde, glaube ich, nicht gut kommen. Wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, der ist schuld, wenn Sterbende es übersehen. Wer im Moor die festen Wege kennt und sie nicht zeigt, der ist schuld daran, wenn andere untergehen. Wenn du dein Licht nicht anzündest, dann sehen die anderen das nicht. Also leuchte. Wenn wir den Text mal so betrachten, kommen wir jetzt zu einer Stelle, da hat es den Anschein, dass die Lehrstunde vom Herrn Jesus jetzt vorbei ist und alles gut ist. Und die Jünger wurden aufgeklärt, wie sie hören sollen, dass sie leuchten sollen. Der Jesus hat ihnen eine Warnung ausgesprochen, dass sie aufpassen sollen, dass ihnen nichts weggenommen wird. Und mit dem Herrn Jesus als Lehrmeister, als Lehrer, kann dir eigentlich nichts Besseres gehen. Und jetzt sind sie richtig gut ausgerüstet, um Herrn Jesus nachzufolgen. Ich habe mir die Frage gestellt, ist das bei uns hin und wieder nicht auch so? Wie schaut es denn bei dir selber aus oder bei mir? In Gottesdiensten, Hauskreisen, in Bibelstunden, TFM, dieses Training für Mitarbeiter von der EFA, Stille Zeit oder in vielen anderen Veranstaltungen sammeln wir uns sehr viel absolut wertvolles Wissen an. Und das ist auch gut so. Doch die Umsetzung des Gelernten findet oft schleppend statt oder noch schlimmer, manchmal sogar gar nicht. Und der Jesus, der macht uns jetzt hier am Beispiel der Familie klar, die Verse ab Vers 19, macht uns am Beispiel der Familie klar, wie du als Christ ja leuchten sollst oder leben sollst. Er gibt uns im Vers 21 zu verstehen, dass nur die Umsetzer, also die, was den guten Boden sind, wo die Saat aufgegangen ist, dass nur dieser Personenkreis ihm Mutter und Bruder sind. Für mich stand die Frage im Raum, was wird denn wohl die Maria nur falsch gemacht haben, dass er jetzt sagt, dass andere ihm Mutter sind oder Brüder sind. Doch es geht nicht darum, was die Maria falsch gemacht hat. Es ist ganz was anderes. Der Jesus will dir sagen, dass du dich ihm zur Verfügung stellen sollst. Maria, wie wir wissen, die Mutter von Herrn Jesus, hat sich ihm zur Verfügung gestellt. Sie hat Gottes Sohn empfangen und ausgetragen. Zacharias hat gezweifelt, als ihm gesagt wurde, dass er ein Kind bekommt. Sarah hat sogar gelacht und hat es irgendwie nicht glauben können. Du sollst dich Gott zur Verfügung stellen. Und wenn ich denke, nur die Schmerzen, was die Maria bei der Geburt gehabt haben muss, ich bin ein Mann, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich weiß, dass Geburten anstrengend sein können. Ich denke, sie hat sich schon extrem für ihn eingesetzt. Und das möchte jetzt auch der Jesus von uns, dass wir uns für ihn einsetzen. Wir sollen sein Evangelium tragen, wir sollen dafür einstehen und es bekennen. Wir sollen seine rettende Botschaft in unserem Leben zum Ausdruck bringen. Und dann ist noch der Bruder. Ich habe keinen Bruder, aber warum jetzt gerade der Bruder? Liebe Schwestern, ich bin davon überzeugt, ihr seid auch gemeint. Nicht nur ich als Bruder, der Jesus meint uns alle. Ich möchte auch kurz erklären, warum. Wir haben alle einen Vater. Wir wissen, dass Gott unser Vater ist. Es gibt einen Erstgeborenen, das ist der Herr Jesus. Und er hat ganz, ganz viele Geschwister, die ich gerade vor mir sehe. Und das Interessante ist, ein Geschwisterverhältnis, das ist eines der längsten Verhältnisse, die wir Menschen im Leben haben. In der Regel sterben unsere Eltern vor uns. Aber Geschwister, das dauert länger an. Familiäre Bindungen können nur durch den Tod getrennt werden. Freunde können sich trennen und dann ist das Verhältnis zu Ende. Und das Schöne und Aufbauende ist, der Herr Jesus, der was unser Bruder ist, der ist schon mal gestorben, aber weil wir an ihn glauben, werden wir für immer sein Bruder sein und er unserer. Das Verhältnis zu ihm wird immer bestehen bleiben. Ich möchte dich ermutigen, dass du sein Bruder oder auch seine Schwester bist. Und lass die Beziehung zu deinem Bruder nicht einschlafen. Bevor ich jetzt nur einen Günner nach oben bitten möchte, dass er uns mit dem nächsten Teil der Predigt dienen möchte, möchte ich euch noch drei Fragen stellen. Versteckst du dich oder leuchtest du schon? Wie hoch ist deine Bereitschaft, dich von Jesus gebrauchen zu lassen? Und was tust du damit, dass deine Bindung zu Jesus nicht abreißt? Gunnar, Gottes Segen.
Weil die Predigt so gut war, legen wir noch eine Predigt drauf. Wir legen sie noch einmal die Verse 22 bis 25. Lukas 8. Es geschah aber an einem Tag, dass er in ein Schiff stieg. Entschuldigung, vorher möchte ich noch sagen, wir haben im Leitungskreis darüber nachgedacht, dass wir nicht nur eine Vielfalt an Rednern haben, sondern in einem Land wohnen, wo wir eine Vielfalt an Übersetzungen von Gottes Wort haben. Es war ja bisher immer so, dass immer aus der Schlachterbibel gelesen wurde. Und wir haben gesagt, wir wollen einfach diesen Reichtum nutzen. Und dass jeder aus der Bibel predigen kann, die er auch im häuslichen Gebrauch hat. Und so möchte ich heute Morgen einfach mal den Anfang wagen und euch die Elberfelder Übersetzung zumuten. Also, da heißt es in Vers 22, es geschah aber an einem der Tage, dass er in ein Schiff stieg, er und seine Jünger, und er sprach zu ihnen, lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees. Und sie fuhren ab. Während sie aber fuhren, schlief er ein, und es fiel ein Sturm auf den See, und das Schiff lief voll Wasser, und sie waren in Gefahr. Sie traten aber hinzu und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Er aber wachte auf, schalt den Wind und das Wogen des Wassers, und sie hörten auf, und es trat Stille ein. Er aber sprach zu ihnen, wo ist euer Glaube? Erschrocken aber erstaunten sie und sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorchen? Jesus hatte gerade eine Unterrichtsstunde absolviert, wir haben das gehört. Es ging ums Hören und es ging ums Leuchten. Und jetzt schickt er die Jünger in Lebenssituationen, die ihnen zeigen, sind wir beim Leuchten? Sind wir beim richtigen Hören? Und dazu gehört auch diese Schiffsfahrt. Ein ganz normaler Tag im Leben der Jünger. Schauen wir uns die Geschichte einmal an. Ich denke, sie erklärt sich selber, aber ich möchte sie kurz auf uns übertragen. Eine Situation, wie wir sie alle im Leben erleben. Ein normaler Tag, an dem es schwierig wird. Kennst du das? Du stehst morgens auf und irgendwie entwickeln sich die Dinge nicht so, wie wir es wünschen. Die Jünger steigen ins Boot und nehmen Jesus mit. Beginnst du deinen Tag auch so? Du steigst in dein Schiff, Entschuldigung, in deine Karosse und nimmst Jesus mit. Eine gute Sache. Es ist immer gut, wenn der Jesus mit an Bord ist. Die Jünger sind sogar vorbildlich. Jesus darf das Ziel bestimmen. Er sagt, lasst uns ans andere Ufer fahren. Die Jünger gehorchen. Keine Einwände. Er bestimmt, sie hören und tun. Die Lektion hören und tun scheint echt gelernt zu sein. Im Laufe der Fahrt, lesen wir, schläft Jesus ein. Normalerweise ist es ja so, dass wir Christen einschlafen. Aber Jesus schläft ein. Kennst du das? Du hast plötzlich das Gefühl, hey, der Herr Jesus nimmt mich gar nicht mehr wahr. Ich bete und ich habe den Eindruck, er antwortet nicht. Ich habe den Eindruck, er schläft. Er achtet gar nicht auf mich. Er hört mich nicht mehr. Ich bin hier beim Rudern und Kämpfen und er schläft. Ich glaube, ich bin ihm egal. Er ist irgendwie anderweitig beschäftigt. Und zu allem Überfluss geht ausgerechnet da der Sturm los. Das Boot füllt sich mit Wasser, nichts mehr läuft rund, man krempelt die Arme hoch und fängt an, Wasser zu schöpfen. Was das Zeug hält, Jesus schläft. Er nimmt mich nicht wahr. Und ich stelle fest, meine Kraft reicht nicht. Die Not ist unübersehbar. Das Leben ist in Gefahr. Was tun? Na klar, man wendet sich an Jesus. So machten es damals die Jünger. Und ich hoffe, so machst auch du und ich es. Meister, Meister, wir kommen um. Ja, Jesus ist wirklich der Meister. Ja, man darf sich immer an ihn wenden. Ja, man darf ihn sogar wecken, wenn er schläft. Versteht mich nicht falsch. Ich weiß, dass der Jesus uns immer hört. Aber er hat keine reservierten Stunden, wo man ihn nicht stören darf. Ja, er ist der Retter in der Not. Und es ist gut, wenn man sich an ihn wendet. Das haben auch die Jünger erfahren. Jesus lässt sich gar nicht lange bitten. Er steht auf und befiehlt den Wind und den Wellen und es wird still. Ganz still. Hast du so eine Stille schon mal erlebt? Eine Stille, die Gott schenkt? Das ist nicht die Ruhe, wenn du auf dem Sofa liegst, sondern das ist die Stille, wenn sein Wort in dein Leben tritt. Das ist die Stille in der Not, in der du steckst. Plötzliche Stille. Eine Stille, die ganz laut, unerträglich laut redet. Es ist die Stille, die dir Zeit gibt, über das nachzudenken, in dem du stehst. Deine Lebenssituation zu überdenken und zu überdenken, welche Lektion Jesus dir geben will. Am Ende dieser Geschichte erlaubt sich der Jesus eine Frage. Jesus, der diese Stille befohlen hat, füllt sie mit seinem Reden und fragt eine Frage, die wir kaum uns zu stellen wagen. Wo ist dein Glaube? Wie bitte? Was soll das? Was soll diese Frage? Hatten die Jünger denn nicht alles richtig gemacht? Hatten sie ihn nicht extra mit ins Boot genommen? Hatte er nicht den Kurs angeben dürfen? Hatten sie nicht absolut gehorcht? War er nicht eingeschlafen und hatten sie nicht hart gerudert und gekämpft? Wozu also diese peinliche, vorwurfsvolle Frage? Was sollten sie denn noch tun? Wo ist dein Glaube? Was sollten sie tun? Glauben. Sie sollten glauben. Sie sollten meinen, was sie sagten. Es reichte eben nicht aus, an Jesus sich zu wenden in der Not und ihn Meister, Meister zu nennen und dann selber zu wissen, wie die Situation ausgeht. Lest einmal genau, was sie sagen. Meister, Meister, wir kommen um. Wie bitte? Wendest du dich auch manchmal so an den Herrn Jesus? Du nennst ihn Meister, Meister, vielleicht sogar dreimal oder noch öfter. Und dann weißt du genau, was passiert. Ich komm um. Ich weiß den Ausgang meiner Geschichte. Kann man wirklich umkommen, wenn Jesus im Boot ist? Nein. Kann man umkommen, wenn er schläft? Nein. Bekommt er denn überhaupt meine Gefahr mit? Ja. Was soll ich tun? Sag ihm deine Not, aber sei nicht selbst der Meister deines Geschickes. Ihm die Not sagen oder zu sagen, ich komme um, sind zweierlei Sachen. Entdeckst du dich wieder? Die Frage Jesu, wo dein Glaube ist, trifft damals genauso wie heute den Kern der Sache. Das ist das, was es praktisch bedeutet, den Herrn Jesus auf den Leuchter zu stellen, seinen Glauben zu zeigen. Wo ist dein Glaube? Wo schaust du hin? Was ist für dich real? Die Wellen? Der Sturm? Oder der Herr Jesus? Jesus, dem die Wellen und der Sturm sowie alle Umstände unseres Lebens gehorchen müssen, fragt, wo ist dein Glaube? Er sagt, zeig mir deinen Glauben. Zeig mir einmal deinen Leuchter. Zeig mir dein Licht, deine Flamme. Zeig mir deinen Glauben. Jesus will deinen Glauben sehen und vielleicht auch deine leidenden Brüder, die mit im Schiff sitzen und ebenfalls Not leiden. Sag dem Herrn Jesus im Gebet deine Lage, deine Krankheit, deine Not und was auch immer dich bedrängt. Und dann sag ihm auch, dass du ihm alles zutraust. Sag ihm, was du von ihm erwartest. Und sag ihm, dass du nicht weißt, wie deine Geschichte ausgeht, sondern dass dein Geschick in seiner Hand liegt. Die Jünger haben einen Satz in ihrer Not gerufen, ich möchte ihnen gar nicht vorwerfen, aber sie zeigen, was ich oft im Herzen habe. Wenn ich in Not gerate, sage ich, ich verreck. Wenn ich das doch weiß, warum bete ich dann überhaupt noch? Der Jesus möchte meinen Glauben sehen. Ich darf ihm alles sagen, was mich bedrängt. Und ich darf ihm sagen, was ich mir von ihm wünsche. Aber der Ausgang steht in seiner Hand. Er weiß, was das Beste für mich ist. Ich will ihn nicht einengen. Ich will ihm in meinem Gebet Raum geben für sein Handeln. Einen Raum, der so groß ist, dass er zeigt, ich weiß gar nicht, was er alles kann. Ich möchte ihm die Chance geben, sich zu offenbaren. Wenn du zu ihm rufst, sag ihm, wer er für dich ist. Sag ihm, was du ihm zutraust. Sag ihm, was du dir wünschst. Und sag ihm, was du von seiner Macht und Herrlichkeit bereits gesehen hast, in seinem Handeln an dir und dass du dir wünschst, ihn in seinem Handeln noch mehr und mehr kennenzulernen. So zeigst du deinen Glauben. So stellst du dein Licht auf den Leuchter, dass der Herr geehrt wird und deine Geschwister geholfen wird, weil auch sie in Not sind. Für die Jünger sind keine weiteren Erklärungen dieser Situation mehr notwendig. Sie rechtfertigen sich nicht. Was soll diese Frage? Die Not war ja wohl so groß, wir dürfen doch da so reden, oder? Nein, die Jünger staunen. Sie staunen ehrfürchtig über ihren Meister, den Meister, der weit größer und mächtiger und erhabener ist, als sie es für möglich gehalten haben. Nichts scheint ihm unmöglich zu sein. Da kann man nur staunen über Gott. Wie gut, wenn du und ich dieses Lied nicht nur gerne singen, sondern auch gerne praktizieren. Die Jünger sind noch oft in ihrem Leben in Situationen geraten, in denen ihr Glaube, ihr Vertrauen in ihren Meister an die Grenzen kam. Und auch du und ich werden noch oft in Situationen kommen, wo unser Glaube an seine Grenze kommt. Glauben ist eine Lektion, die wir unser ganzes Leben lernen werden. Es ist eine Lektion, die in der Not gelernt wird, aber auch in der Not sich bewährt. Ich bin überzeugt, auch wenn ich vom Verstand her weiß, wer Jesus ist und was er vermag, so weiß ich auch, dass mein Glaube an ihn oft versagen wird und mein Meister mich fragen muss: Gunnar, wo ist dein Glaube? Wie wunderbar, im wahrsten Sinne des Wortes meine ich das, dass der Jesus diese Situationen, wo ich an meine Grenzen kommt, nutzen wird, um sich zu offenbaren und uns zu anbetendem Staunen zu führen. Ich wünsche uns dazu Gottes Segen. Amen.